ich mache heute den Psalm 54 weiter. Ich habe den Psalm 53 übersprungen. Letzte Woche haben wir Psalm 52 angeschaut. Genau, und so möchte ich zu Beginn Psalm 54 mit euch lesen. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Maskil von David, als die Sifiter kamen und zu Saul sprachen: Hält David sich nicht bei uns verborgen? Gott, durch deinen Namen rette mich und verschaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Siehe, Gott ist mein Helfer. Der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Er wird meinen Feinden das Böse zurückerstatten. Nach deiner Wahrheit vertilge sie. Opfern will ich dir mit Freiwilligkeit. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Denn aus aller Bedrängnis hat er mich errettet und mein Auge hat mit Genugtuung auf meine Feinde gesehen. Amen. Wir sehen es hier, auch dieser Psalm ist ein Maskil, so wie auch der Psalm 52, den wir letzte Woche betrachtet haben. Das ist auch ein Psalm von David. Ein Maskil ist ein Lied zur Belehrung oder auch zur Unterweisung, ein Lehrgedicht. Und wir sehen, dass auch hier, wie im Psalm 52, David eine Situation aufgreift, als er von Saul verfolgt wurde. Das sehen wir in Vers 2 dieses Psalms. Und letzte Woche haben wir im Psalm 52 von Doeg gehört, der vor allem den Menschen Böses antat, die David unterstützt haben, nämlich dem Ahimelech und seiner Familie. Und wenn wir jetzt Psalm 54 betrachten, dann geht es mehr darum, wie David selbst direkt Böses widerfährt von den Menschen. Und diese Situation, die spielt sich nach der Begebenheit ab, als Doeg gegen Ahimelech das Böse verübt hatte. Und auch danach war David auf der Flucht vor Saul und musste eben weiter fliehen. Und für eine gewisse Zeit hielt er sich dann in der Wüste Ziph auf und hat sich dort vor Saul versteckt. Aber wie wir es hier auch sehen in der Einleitung in Vers 2, kamen die Bewohner dieser Gegend, eben die Siphiter, kamen zu Saul und haben David sozusagen verpetzt oder verraten. Und sie haben das mehrmals getan. Wir lesen sowohl in 1. Samuel 23 als auch in 1. Samuel 26 von solchen Begebenheiten. Also mindestens zweimal haben sie es getan. So sehen wir, dass David wahrscheinlich eine längere Zeit dort in der Gegend war oder immer wieder. Aber wir sehen daran auch, wie David wirklich großes Unrecht erfahren hatte. Und ich glaube, das verstehen wir noch viel besser, wenn wir uns vor Augen führen, warum Saul David überhaupt verfolgt hatte. Es war nämlich aus Neid und aus Eifersucht. Wir lesen es in 1. Samuel auch, wie David einige Erfolge gefeiert hatte als Krieger für Saul. Zum Beispiel die große Geschichte, wo es um Goliath geht, wie David ihn besiegt, aber auch danach andere Siege, die er als Heerführer für Saul errungen hatte. Und David erhält sehr große Anerkennung vom Volk. So lesen wir es in 1. Samuel 18, als das israelitische Heer vom Sieg über Goliath und die Philister zurückkehrt. Da heißt es dann ab Vers 7 in 1. Samuel 18: Und die Frauen, die spielten, sangen und sprachen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort war übel in seinen Augen, und er sprach: Sie haben David Zehntausende gegeben, und mir haben sie die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und weiterhin. Also, was hatte David getan? Eigentlich nichts Schlimmes. Er hatte ja sogar für Saul sehr große Dienste erwiesen. Und eigentlich letztendlich Saul einen großen Erfolg auch über die Feinde gebracht, indem er die Feinde besiegte. Aber dass aufgrund dieser Erfolge jetzt David größere Anerkennung zuteil wurde als ihm selbst, das passte Saul nicht. Und genau dieser Neid und diese Eifersucht führten letztendlich dazu, dass Saul David verfolgte, um ihn umzubringen. Und es war damit zu Unrecht, dass David all das erlebte. Und das war noch nicht genug, dass er nur von Saul dieses Unrecht erlebte. Jetzt machten sogar noch andere mit und unterstützten Saul in diesem Unrecht David gegenüber. Und ich denke, jeder von uns ist immer wieder von Unrecht betroffen. Und ich denke, jeder von uns hat in der einen oder anderen Weise schon zu Unrecht gelitten. Und es können sicherlich auch sehr extreme Situationen sein, wie David sie hier erlitten hat. Aber ich denke, bei uns sind es oft auch kleinere Dinge, wo man jetzt zum Beispiel in vertrauten Beziehungen auch falsch behandelt wird. Und solches Unrecht kann sich auf physische Weise auswirken durch böse Taten, wie es eben auch Saul mit David getan hatte. Aber ich denke auch psychisch und vor allem auch durch Worte, so haben wir es auch letzte Woche gesehen im Psalm 52, dass er vor allem auch mit Worten Böses getan hat. Ich denke, auch das erleben wir oft. Aber wie geht man jetzt damit um? Was tun, wenn man zu Unrecht leidet? Mit dieser Frage habe ich meine Predigt überschrieben. Was tun, wenn man zu Unrecht leidet? Und durch diesen Psalm wird David uns hier in dieser Sache wieder zum Vorbild. Wir können von ihm lernen, wie wir richtig und auch gottgefällig in solchen Situationen handeln sollten. Und einiges davon haben wir sicherlich auch schon letzte Woche im Psalm 52 gehört. Und hier im Psalm 54 sehen wir vor allem, wie David auf Gott vertraute. Und dieses Vertrauen äußerte sich durch Gebet. Und dieses Vertrauen stützte sich auch darauf, dass David seinen Gott kannte. Und weil David Gott kannte und sich auch aufgrund seines Vertrauens an Gott wandte, durfte David Gottes Eingreifen erleben und dadurch dann noch mehr erfahren, dass Gott wirklich vollkommen vertrauenswürdig ist. Und wir können und sollten auch heute genauso handeln. Um richtig vorangehen zu können, wenn wir zu Unrecht leiden, ist es also unerlässlich, Gott wirklich zu kennen und ihm auch zu vertrauen. So wollen wir uns das jetzt ein bisschen genauer anschauen, wie David in seiner Situation vorging. Das Erste, was wir sehen, ist, dass David eben zu Gott betete. So lesen wir dieses Gebet in den Versen 3 und 4. Ich glaube, das ist für uns alle auch ganz plausibel. Natürlich, wenn ich zu Unrecht leide, dann bete ich ja erstmal. Aber die Frage ist, ist es wirklich so natürlich? Sind unsere natürlichen Reaktionen oft nicht eher Selbstverteidigung oder vielleicht auch Rachegedanken oder Worte, mit denen wir versuchen, uns wieder in das richtige Licht zu rücken oder alles aufzuklären? Aber gerade solche Reaktionen drücken oder damit drücken wir immer wieder aus, dass wir uns selbst und auch unseren Worten und auch unseren Taten wieder mehr vertrauen als Gott. Ich glaube, dass Gott hier uns immer weiter verändern muss in unseren Herzen. Zumindest sehe ich das bei mir immer wieder, wie ich doch sehr schnell auf mich selbst vertraue und nicht auf Gott. Wir brauchen hier Herzensveränderung vom Heiligen Geist, damit unsere natürliche Reaktion auch immer weiter verändert wird. Damit sie dorthin verändert wird, dass wenn wir sowas erleben, dass wir zuerst mit Gott alles besprechen, bevor wir dann auch selber Maßnahmen ergreifen. Es ist ja nicht falsch, selber auch was zu tun. Es sollte immer zuerst gebetet werden, bevor wir dann auch selber Hand anlegen. Und in manchen Situationen ist es sicherlich auch nur ein Stoßgebet, aber selbst wenn es ein Stoßgebet ist, ein ganz kurzes Gebet, vielleicht in einer schwierigen Lage oder Situation, wo auch gar nicht viel Zeit ist zu beten, ich denke, selbst so ein Stoßgebet zeugt davon, dass wir uns an Gott wenden, um Hilfe von ihm zu empfangen und eben nicht darauf vertrauen, dass wir selbst alles regeln können. Und um mehr und mehr auch in so eine Haltung zu kommen, müssen wir eben wiederum Gott besser kennenlernen. Und bei David sehen wir es, wie wir es auch schon in vielen Psalmen gesehen haben, dass er wirklich seinen Gott kannte. Deswegen sagt er im ersten Teil von Vers 3, Gott, durch deinen Namen rette mich. Auch diese Formulierung finden wir häufig in den Psalmen, ja, dass David sich auf den Namen Gottes beruft. Und dieser Name Gottes steht eben für das ganze Wesen Gottes. David wusste, wie Gott ist, und er kannte seinen Gott. Und er wusste, dass eben dieser Gott, weil er ist, wie er ist, auch wirklich die Macht und auch die Kraft und die Fähigkeit hat, ihn zu retten. Und weil er das wusste, wendet er sich an Gott und zeigt damit auch gleichzeitig, dass er seine eigene Unfähigkeit anerkennt. Ich kann mich hier selber nicht aus dieser Situation befreien, aber du, Gott, du kannst es. Und auch die nächste Aussage dann im Vers 3 ist eine Bestätigung dafür, wenn er sagt, und verschaffe mir Recht durch deine Macht. Ich denke, hier können wir sehen, dass David wirklich verstand, ich bin im Recht, ich habe nichts Falsches getan, und er sagt damit aus, was mir geschieht, ist Unrecht. Aber wir sehen eben, er nimmt nicht alles selbst in die Hand und übt Selbstjustiz aus. Er versuchte nicht selbst für sein Recht und für die Gerechtigkeit zu sorgen. Nein, er befahl sich dem an, der wirklich Gerechtigkeit schaffen kann. Er befahl sich dem Besten und dem vollkommensten Richter an, nämlich Gott selbst. Und schon, wenn wir nochmal zurück an Psalm 52 denken, schon dort haben wir über diese Gerechtigkeit gelesen, wo David auch wirklich erfahren durfte, dass Gott dann für Gerechtigkeit gesorgt hatte. Und wie er auch sich dessen bewusst war, dass Gott Doeg richten und Gerechtigkeit schaffen würde. Und genau auf solche Erlebnisse stützt sich David dann auch in dieser jetzigen Situation im Psalm 54, als er eben dieses Unrecht von Saul und den Sephitern erfuhr. Und weil er eben wusste, ja, Gott ist der einzige wirklich richtige und gerechte Richter, der auch wirklich Gerechtigkeit schaffen kann, genau deswegen wendet sich David mit seiner Bitte an diesen Gott. Wenn wir jetzt zu Vers 4 weitergehen, dann bestätigt David dort sein Bewusstsein, dass ohne Gott sowieso in seiner Lage alles zum Scheitern verurteilt war. Also nochmal eine Bestätigung dafür, dass er nicht auf sich selbst, sondern auf Gott vertraut, wenn er dann sagt in Vers 4, Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Ich finde, das ist ein demütiges Bitten mit der Erkenntnis, Gott ist ja überhaupt nicht verpflichtet, irgendwas zu tun. Gott hört natürlich alles, was wir sagen, aber er ist nicht dazu verpflichtet, dann auch wirklich all das zu tun, worum wir bitten. Er ist nicht verpflichtet, einzugreifen. Und deswegen bittet David hier bei Gott um die Gnade, dass er in seiner Gnade eben nicht nur dieses Gebet hört, sondern dass es wirklich erhört und dann auch eingreift. Das ist hier die Erwartung von David, die demütige Erwartung, aber gleichzeitig eben auch die Demut, die bezeugt, Gott, du musst erhören und eingreifen, sonst bin ich verloren. Und jetzt beschreibt er dann im Psalm 5 weiter, was der Grund überhaupt ist, warum er sich an Gott wendet. Er beschreibt seine Verfolger und auch ihr Ziel und sagt, also mit dem Wort denn leitet er eben diese Begründung ein, höre mich, denn Fremde sind gegen mich aufgestanden. Und wer sind diese Fremden? Ich denke, es ist zum einen Saul, der ihn verfolgte, aber eben auch seine Unterstützer, also die Sephiter, die David an Saul verrieten. Und wie nennt er sie? Er nennt sie Fremde. Ich finde, das ist bezeichnend, wenn wir bedenken, dass es ja seine eigenen Landsleute sind. Das ist sein eigenes Volk. Saul war der König von David. Die Sephiter waren auch Israeliten, so wie David. Sie gehörten zum gleichen Volk. Aber wir sehen an dieser ganzen Geschichte, sie sahen David als Gegner an, sie erkannten ihn nicht als einen von ihnen an und wurden so zu Feinden und damit auch zu Fremden. Und ich denke, das macht dieses Unrecht, das David hier erfährt, noch schlimmer. Er ist vom eigenen Volk verstoßen, wird von den eigenen Leuten verfolgt. Und das Ziel dieser Verfolger ist ja klar. Saul war ausgezogen, um David zu töten, und die Sifiter unterstützen ihn jetzt darin und verfolgen also das gleiche Ziel. Diese Fremden, er redet ja über mehrere, sie haben das Ziel, ihn zu töten, wie es in Vers 5 weiter sagt. Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Er hatte ihnen nichts Böses getan, hat sich nicht gegen Saul aufgelehnt, doch Saul will ihn aus dem Weg schaffen, weil er David einfach nur als Konkurrenz sieht und eifersüchtig ist. Und was diese Fremden, wie David sie hier beschreibt, nicht verstanden, ist, dass sie durch ihr Verhalten eigentlich letztendlich gegen Gott handelten. So sagt er auch in Vers 5, den zweiten Teil, sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Ich denke, grundsätzlich kann man ja auch so eine Bosheit nur ausführen, wenn man Gott gegenüber gleichgültig ist. Der Gottlose verübt eben so etwas Böses, weil er Gott nicht fürchtet, weil er auch nicht mit Gottes Gerechtigkeit und seinem Gericht rechnet, weil er eben auch gar nicht an Gott glaubt. Und der Gottlose kämpft dann, wie in diesem Fall, auch gegen Gottes Kinder, weil er meint, naja, das sind ja auch nur Menschen, die sowieso nichts ausrichten können. Er sieht sich selbst also als überlegen an und rechnet nicht damit, dass eben Gottes besonderer Schutz auf seinen Kindern liegt. Und würde der Gottlose aber anders handeln und Gott vor sich stellen und Gott nicht einfach ausklammern aus dem Ganzen, dann müsste er verstehen, dass er letztendlich gegen Gottes Kinder nichts ausrichten kann. Saul konnte gegen David nichts ausrichten, weil er eben gegen Gott selbst kämpft, wenn er gegen Gottes Gerechte kämpft. Aber, wie David sie hier beschreibt, seine Feinde, genau das hatten sie nicht verstanden, weil sie Gott nicht vor sich stellten. Deswegen gingen sie weiter, um ihn zu verfolgen und ihn zu töten. Aber wenn wir auf David schauen, seine Perspektive war das genaue Gegenteil. Er hatte nämlich Gott vor sich gestellt und erkannte seinen Gott und wusste eben mit tiefster Zuversicht, Gott schützt die Seinen. Und so ist es auch für uns notwendig, zuerst mal zu wissen, wie Gott ist. Und das nächste ist dann auch diese Tatsachen, diese Wahrheiten über Gott wirklich im Glauben anzunehmen. Wenn wir das tun, dann wird daraus eine feste Zuversicht und ein festes, tiefes Gottvertrauen entspringen. Und genau so sehen wir es auch bei David, wenn er dann in den nächsten Versen sagt, zuerst Vers 6, siehe, Gott ist mein Helfer, der Herr ist unter denen, die meine Seele stützen. Die Feinde dachten, David ist uns schutzlos ausgeliefert, weil sie eben nicht an Gott glauben. David hingegen war sich völlig sicher, dass alles gut werden würde, weil er an Gott glaubte und weil er wusste, Gott ist mein Helfer und er stützt mich. Wenn auch wir Gott unseren Helfer nennen können und wirklich auch daran glauben, dass er unser Helfer ist, dann können wir auch inmitten des schlimmsten Unrechts und selbst wenn Menschen uns nach dem Leben trachten, zuversichtlich sein, so wie auch David hier zuversichtlich war. Und wir müssen uns dann nicht mehr fürchten vor solchen Menschen. Wir müssen auch nicht selbst für unsere Gerechtigkeit kämpfen. Wir brauchen nicht Rache üben. Wir brauchen auch nicht den Hass ausbrechen gegenüber unseren Feinden, sondern können wirklich Ruhe und Frieden haben und uns ja, bildlich gesprochen zurücklehnen und einfach warten, bis Gott eingreift. Und wir wissen, denke ich, alle auch irgendwo aus Erfahrung, dass Gott das nicht immer sofort tun wird und er ist auch nicht dazu verpflichtet. Aber wir wissen, dass er es tun wird. Das haben wir auch letzte Woche schon gehört. Ja, spätestens im Endgericht wird Gerechtigkeit kommen. Und David sagt hier eigentlich das Gleiche in Vers 7 dann über Gott. Er wird meinen Feinden das Böse zurückerstatten. Und betet dann noch, nach deiner Wahrheit vertilge sie. Also David wusste ja auch, Gott hasst das Böse, er wird Gerechtigkeit schaffen, er wird das Böse vergelten, weil er eben der gerechte Gott ist. Und so können auch wir uns darauf verlassen, dass Gott so etwas tun wird oder dass er das tun wird, was er verheißen hat und was letztendlich seinem Wesen und seinem Willen entspricht. Deswegen sagt ja auch David, nach deiner Wahrheit vertilge sie oder andere übersetzen auch nach deiner Treue. Also nach deinem Wesen, nach dem Wesen Gottes soll Gott handeln. Bleib dir selbst treu und schaffe Gerechtigkeit, weil du Ungerechtigkeit und Böses hast. So könnte man es hier vielleicht zusammenfassen. Aber dass er auch nach seiner Wahrheit richten soll, da geht es genauso auch darum, dass Gott wirklich in Wahrheit richten kann, weil er alles weiß. Er weiß also auch, wenn wir zu Unrecht leiden. Und er wird diesem Unrecht ein Ende setzen. Und solche Tatsachen, die wir vielleicht auch immer wieder hören, die brauchen wir und müssen sie immer wieder hören und müssen sie verstehen und annehmen und uns auch darauf stützen, um letztendlich der Gefahr zu entgehen, wenn uns Unrecht erfährt, danach zu streben, selber Gerechtigkeit zu schaffen. Da stehen wir, denke ich, alle in Gefahr, es zu tun, denn ja, wir versuchen eben immer wieder selbst Hand anzulegen. Aber wir sind letztendlich nicht dazu aufgerufen, wenn uns Unrecht erfährt, Rache auszuüben und auch immer und überall für unser Recht zu kämpfen. Nein, was wir immer wieder in der Bibel lesen, ist, dass wir uns dem anvertrauen sollen, der wirklich gerecht richten kann und das auch tun wird. Und bei so großen Sachen ist es uns vielleicht klar, so oft erleben wir so etwas vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, wir sollten das auch in den kleinsten Ungerechtigkeiten berücksichtigen, die uns widerfahren. Manchmal werden uns vielleicht irgendwelche Vorwürfe gemacht, wo wir denken, das stimmt doch alles gar nicht. Oder wir erfahren, dass andere schlecht über uns reden, uns verleumden hintenrum. Oder sagen, ja, du hast das und das gemacht, obwohl es nicht stimmt. Das sind alles im Prinzip Kleinigkeiten. Und oft gehen wir dann aber ganz aktiv gegen so etwas vor. Ich glaube, nicht selten auch im Zorn oder in verletzten Gefühlen. Oft auch, indem wir dann verbal Hand anlegen und für unser Recht, auf unser Recht pochen und sagen, es stimmt doch alles nicht. Aber ich glaube, auch in solchen kleineren Fällen sollten wir die Ruhe bewahren und uns nicht durch solche falschen Reaktionen schuldig machen, sondern wissen, Gott wird auch hier für Gerechtigkeit sorgen. Wenn wir so wie David auf Gott vertrauen, weil wir wissen, wie Gott ist und weil wir ihn kennen. Und wenn wir uns dann aufgrund dieses Vertrauens im Gebet und auch im Glauben an unserem Gott anbefehlen, dann werden auch wir, auch hier auf der Erde schon, in vielen Situationen erleben, dass Gott in seiner Wahrheit und Treue und Gerechtigkeit handelt. Und das sage ich so, weil wir hier auch in diesem Psalm ein Beispiel dafür haben. Denn wir sehen hier jetzt zum Schluss in den letzten zwei Versen, dass David es erleben durfte, dass Gott eingegriffen hat. Deswegen pries er seinen Gott und sagt, opfern will ich dir mit Freiwilligkeit. In Vers 8. Das ist eine interessante Formulierung. Also, opfern will ich dir mit Freiwilligkeit. Aber es ist eben ein Ausdruck der Anbetung und der Dankbarkeit. Wir wissen natürlich aus dem Alten Testament, Gott hatte seinem Volk gewisse Opfer geboten. Das mussten sie einhalten. Sie waren verpflichtet dazu. Aber hier ist es was anderes. David befolgt hier nicht nur irgendwie stur oder oberflächlich irgendwelche Opferrituale. Nein, es ist ein freiwilliges Opfer. Und es ist eben eine Reaktion, eine Antwort auf Gottes Eingreifen. Und er ist sicherlich gedrängt gewesen dazu. Für ihn, er konnte nicht anders, als Gott jetzt zu opfern. Und es war auch nichts, wozu Gott ihn auffordern musste. Wir müssen manchmal zum Beispiel unsere Kinder auffordern, fordern, ja, jetzt musst du auch Danke sagen, ja. Das muss man den Kindern manchmal beibringen. Aber für David war es nicht so. Gott sagt nicht, jetzt musst du mir danken. Es war für ihn klar. Gott hat gütig an mir gehandelt, deswegen bete ich ihn freiwillig an mit einem Dankopfer. Und so sagt er dann auch weiter im zweiten Teil von Vers 8, Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut. David durfte wirklich immer und immer wieder neu erfahren, dass Gott gut ist. Er hat Gott in seiner ganzen Güte erfahren, weil er ihm eben vertraute und sich an ihn wandte. Und so auch hier, jetzt sagt er, was er erlebt hat in Vers 9, denn aus aller Bedrängnis hat er mich errettet und mein Auge hat mit Genugtuung auf meine Feinde gesehen. Gott hatte ihn letztendlich gerettet, das lesen wir dann auch in der Geschichte weiter in 1. Samuel. David war mit seinem Leben davongekommen und Gott hatte letztendlich auch Gerechtigkeit geübt, indem er Saul verstieß und David König wurde. Wenn wir uns auch da nochmal an die Geschichte zurückerinnern, David hatte ja sogar in einigen Situationen die Möglichkeit gehabt, sich wirklich selbst an Saul zu rächen. Gott hat ihm im Prinzip ganz freie Hand, nicht ganz freie Hand gegeben, aber er hat ihn dahin geführt. Hier ist jetzt Saul, kannst machen, was du willst mit ihm. Er hätte ihn wirklich umbringen können in mehreren Situationen und sich so selbst rächen können, aber was hat David gemacht? Er hat seine Hand nicht an ihn angelegt, sondern gesagt, es ist Gottes König, er hat ihn eingesetzt, Gott macht mit ihm, was er will. Und so hat er es Gott überlassen. So gilt es auch für uns. Wenn wir uns Gott anvertrauen, wenn wir Gott machen lassen, dann wird er dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Auch wenn wir manchmal länger auf sein Eingreifen warten müssen. David, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht nochmal explizit nachgeschaut, wie lange er verfolgt wurde. Das waren sicherlich mehrere Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und es war lange, aber selbst auf diesem Weg hatte Gott immer wieder erlebt. Und selbst wenn wir warten müssen, dürfen wir uns voller Zuversicht auf ihn stützen und wissen, spätestens am Ende wird alles wirklich gut sein. Aber ich glaube, dass wir hier auch wirklich ruhig und gelassen und zuversichtlich bleiben können in solchen Situationen, ist eben eine sehr, sehr tiefe Beziehung zu unserem himmlischen Vater notwendig. Es muss wirklich eine Vertrautheit zwischen uns und Gott entstehen. Und da kommen wir dann immer wieder an den gleichen Punkt. Dafür ist es notwendig, dass wir Gottes Wort erforschen, dass wir ihn kennenlernen und uns dann wirklich voller Glauben auf ihn stützen, eben auch in diesen schwierigen Situationen. Und dann werden wir Gott noch mehr erfahren. Und dann werden wir wirklich erleben, dass Gott so ist, wie er sich in seinem Wort offenbart. Und dann bleibt unsere Gotteserkenntnis nicht einfach ein theoretisches Wissen über Gott, sondern es wird dann immer mehr praktische Erkenntnis, die auf dem Handeln Gottes basiert, auf dem Handeln Gottes entsprechend seines Wesens. Ja, ich möchte zum Schluss kommen und möchte abschließend noch unseren Blick weglenken von David auf Jesus, weil er einfach noch ein besseres Beispiel ist für uns und weil wir noch viel mehr dazu aufgerufen sind, Jesus nachzufolgen. Und Jesus ist auch in dieser Sache einfach das größte Beispiel, denn Jesus hat das größte Unrecht aller Zeiten selbst erlebt. Er war, anders als David, ein sündloser Mensch auf dieser Erde. Er hatte wirklich nie etwas Böses getan. Er hat immer nach dem Willen seines Vaters gelebt. Und dennoch wurde er zu Unrecht verfolgt. Er wurde gehasst zu Unrecht, verurteilt zu Unrecht und letztendlich auch unrechtmäßig getötet. Aber was hat er an all dem getan? Wir lesen es in 1. Petrus 2, Vers 23. Der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Jesus hätte doch wirklich als Sohn Gottes jedes Recht gehabt, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen und Gerechtigkeit zu schaffen. Er hätte sich wehren und auch gegen seine Feinde aufstehen können, doch er hat es nicht getan. Er überließ es seinem Vater, er überließ es seinem Gott, der gerecht richtet, ebenso wie wir es auch schon bei David gesehen hatten. Und deshalb bekommen wir auch eine Aufforderung in Hebräer 12, Vers 3, wo es heißt, dass wir unseren Blick wirklich auf Jesus richten sollen. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Mit diesem Fokus können wir, angetrieben vom Vorbild Jesu, das Böse und alles Unrecht, das uns widerfährt, ertragen und eben nicht müde werden, indem eben Jesus uns vorangeht und uns vorangegangen ist und wir ihm nachfolgen. Amen.